25 Birds of People.
And now in season 17.
Presented by Exile. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EXA, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 23. Gast in Season 17 ist Martin Bruckner, langjähriger Vorstand der Allianz Investment Bank, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Viktoria Pilsen und Trainingslagerveranstalter mit Homegame. Lieber Martin, ein Homegame für mich heute, weil du bei mir zu Gast bist. Ich freue mich, dass du da bist. Servus.
Danke für die Einladung.
Wir kennen uns schon eine Zeit lang und ein Themenmix, wie er für mich nicht schöner sein könnte. Der Podcast heißt Wiener Börse, Sport, Musik und mehr. Und ja, LinkedIn wird mir schon langsam eine Prämie geben, weil ich sämtliche Gäste mit ihrem Profil konfrontiere. Und du bist da ein bisschen nicht ganz so aktuell, glaube ich mal.
Das muss ich wohl zugeben.
Das musst du zugeben. Deswegen beginne ich mit Süßes oder Salziges. Darf ich dir Mannerschnitten oder Soletti anbieten?
Ja, Soletti bitte. Das ist
Soletti an dich, an einen Aktienhändler. Und wir beginnen lange, bevor es mit deinen LinkedIn-Einträgen losgeht, die 1999 mit einer Führungsposition beginnen. Ja, aus dem Vorgespräch weiß ich, dass du bei der Giro so erste Wurzeln gehabt hast, Girokredit.
Ja, was also war denn das? Im Jahr 1987 begonnen in der Sparinvest, damals noch die Kapitalanlagegesellschaft der Sparkassenorganisationen. Und ich habe dort als Fondsmanager für den Fixed-Income-Bereich begonnen und bin dort 2,5 Jahre beim Herrn Schober in die Lehre gegangen.
Klingt nach einer schönen Zeit. Wie war denn das Zinsniveau ungefähr damals?
Das Zinsniveau war damals so 6-7%. Und als ich dann die Giro verlassen habe, knapp nach der deutschen Wiedervereinigung, da waren wir schon Richtung 9%. Also das waren damals noch völlig andere Zeiten.
Das waren wirklich wunderbare Zeiten und da hat man mit Bundesanleihen und vor allem im US-Dollar, Kern-Dollar-Bereich, hat man zweistellige Renditen gehabt, kann ich mir noch gut erinnern.
Ja, als ich dann in die Allianz gekommen bin, hat es für die Zinsen bis 94 nur einen Weg gegeben nach unten, dann sind die Zinsen angestiegen und von dann weg sind sie eigentlich bis zu meinem Ende bei der Allianz nur mehr gefallen, ja.
Dann gehe ich mal ins Jahr 1990, als ich zur Allianz gekommen bin. Was waren dort deine ersten Jobs?
Also wir haben im Jahr 1990, damals war die Versicherungslandschaft ja noch eine völlig andere, da hat es noch viele Versicherungsgesellschaften am Markt gegeben, die heute nur mehr die Älteren kennen, Anglo Elementar, Wien Allianz Lebensversicherung, Interunfall
RS. Anglo Elementar war sogar an der Wiener Börse gelistet.
Korrekt, wir Wahnsinn, haben sie von der Börse genommen. Ja. Auch da war ich involviert damals. Ja, das ist die Listing mit der Cashbox. Ja. Und die Allianz war damals am Markt mit 3 oder 4 Versicherungsgesellschaften am Markt tätig und wir haben damals die Vermögensverwaltung oder die Vermögensveranlagung, man könnte eigentlich die gesamte Aktivseite in eine Gesellschaft, damals in die Allianz Investment Bank zusammengezogen und haben die Vermögensverwaltungseinheiten mehr oder weniger in eine neue Entity fusioniert, haben die Mitarbeiter übernommen und da sind auch ein paar neue an Bord gekommen und einer von denen war ich dann.
Und ab 01.01.1999 bist du Vorstand dieser Allianz Investment Bank geworden. Gratulation dazu rückwirkend. Ja. Damit beginnt auch deine LinkedIn-Karriere.
Genau, das war also der Beginn meiner Karriere.
Ein Superstar, der beginnt gleich mit Vorstand, aber fair enough. Agenten, was hast du in der Bank für Agenten betreut?
Im Vorstand war ich eigentlich immer für die Marktseite zuständig. Also meine Diktion war eigentlich, ich war Chief Investment Officer der Allianz Gruppe in Österreich. Das heißt, ich habe für alle Vermögensaktivitäten den Kopf hingehalten. Also das war einmal die erste Seite der Lebensversicherung, der Sachversicherung, Pensionskasse, Vorsorgekasse, Investmentfonds, also alles, was man an Sparvehikeln haben konnte oder Veranlagungsvehikeln, ist von meinen Leuten und von mir gestioniert worden, inklusive des Cash-Managements. Also wir haben auch hier alles an einer Stelle zusammengezogen gehabt.
In den Nullerjahren ist dann vor allem der Kapitalmarkt sehr gut gelaufen. Österreich, Brick and Mortar, nachdem wir zuerst diesen Tech-Crash gehabt haben. Blick mal kurz in die Nullerjahre. Hast du da irgendwelche prägenden Erinnerungen vielleicht? Lehman natürlich 2008.
Also Lehman war sicherlich eine Zäsur.
Ja.
War für den Markt, glaube ich, etwas, was passiert, das eigentlich undenkbar war. Es waren auch die 9-11 war mal sagen, einer der großen Themen, die ja den Markt völlig amok laufen haben lassen. Kann man erinnern noch, wie die Zeit damals war. Ich weiß es noch genau, ich war auf Urlaub, sinnigerweise. Der Matejka Wolfgang war an Bord.
Liebe Grüße, mein Freund.
Ja, genau. Liebe Grüße, lieber Wolfgang. Ja, der Wolfgang war im Büro und da ist es wirklich rund gegangen. Und dann war die große Krise der südeuropäischen Staatsanleihen. Also diese Jahre waren schon ziemlich herausfordernd. Und wir haben es aber, glaube ich, als Allianz damals recht gut über die Bühne gebracht, haben das sehr ordentlich gemanagt und haben hier für den Eigentümer, glaube ich, einen guten Job gemacht. Aber in einer wirklich, also die 2000er Jahre waren irgendwie ganz speziell.
Mhm. Ja. Dafür waren die Zehner, glaube ich, relativ entspannt, weil die Zinsen immer gefallen sind, was er für einen Asset Manager zwar ein bisschen einen Veranlagungsnotstand gebracht hat, aber der Bestand ist immer mehr wert worden.
Ne? Ja, das war schon, ich kann mich erinnern, als ich begonnen habe in der Sparinvest, war der Bund Future ist da entstanden.
Da habe ich deutsche Terminbörse,
deutsche Terminbörse, genau.
Und lange vor der Eurex.
Ja. Weit, weit vorher. Und da habe ich dann einmal versucht zu errechnen, was eigentlich der theoretische Wert vom Bund Future sein kann, nämlich bei 0%. Also damals noch sehr naiv im Zugang. Das war irgendwie 175 irgendwas, war der theoretische Kurs von einem Bund Future bei 0% Zinsen. Dass das dann in den 20er Jahren eigentlich dann Realität wurde oder sogar übertroffen wurde, das war dann schon eine ganz spezielle Geschichte, weil die 10er Jahre waren wirklich irgendwo eher, ich würde mal sagen, für die Kapitalmärkte, ja, mit ein paar Bumps, das ist rauf und runter gegangen, aber dann die große Geschichte mit den Negativzinsen, die dann gekommen sind, also das war schon mal ein spezieller Zeitpunkt.
Ja. Ja, gleichzeitig durchaus gut für Sachwerte, natürlich, wenn es keine Zinsen gegeben hat, also der Aktienmarkt ist eigentlich Bottomline gut gelaufen bis Covid, und wenn man da keinen Fehler gemacht hat, war es eigentlich auch nicht so blöd. Ja, spannende Phasen. Im Jahr 2022 hat sich dann was verändert auf der Arbeitgeberseite. Bitte auch da in eigenen Worten.
Ja, es gab von der Allianzgruppe, also vom Eigentümer, gab es irgendwo auch Fragestellungen hinsichtlich der strategischen Ausrichtung der Allianz Investment Bank. Was will man eigentlich? Passt diese Bankstruktur, die es im Konzern damals in verschiedenen Ländern vorher noch gegeben hat, wo wir dann zum Schluss als Solitär übergeblieben sind, passt das eigentlich noch in die Strategie der Allianz oder ist das vielleicht etwas, das man gar nicht mehr haben möchte? Wir waren als Unternehmen immer sehr profitabel, wir haben immer gutes Geld verdient und dann haben wir gemeinsam mit dem Eigentümern dann den Beschluss gefasst, die Bank zu schließen und als Trägerrakete, wenn ich es so mal nenne, für die Vermögensverwaltung die Kapitalanlagegesellschaft zu verwenden, die ja immer eine Tochter der Bank war. Und genauso haben wir es dann durchgeführt und mit Abschluss mit der Niederlegung der Bankkonzession oder mit dem Schließen der Bank bin ich dann ebenfalls gegangen, denn ich wollte einfach nicht mit Ende 50 eine Struktur neu aufbauen, wo ich gerade einmal 1, 2, 3 Jahre vielleicht noch gearbeitet hätte und dann hat ein Nachfolger eine Strategie vorgefunden oder eine Struktur vorgefunden, die er so nicht wollte, und das wollte ich mir und auch dann meinem Nachfolger ersparen, und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich meine Karriere bei der Allianz dann auslaufen habe lassen.
Ähnlichen Move habe ich im Mediengeschäft gemacht, Wirtschaftsblatt gekauft worden und so weiter. Da habe ich dann auch meine Anteile abgegeben und das war es dann eher der Weg in die Selbstständigkeit, so wie auch bei dir. Ich möchte noch finally was zum Wertpapiergeschäft, zu den Börsen und so weiter sagen. Matejka hast du genannt. Der ist jetzt eine wichtige Voice auch in unserem Kapitalmarktstimme auftritt. Und den Alexander Putz muss ich auch noch nennen. Der war vor 14 Tagen bei mir zu Gast, hatte ich riesig gelobt als Vorgesetzten. Hört man auch gern, Jahre später, oder?
Freut mich sehr, ja. Also ich verfolge, auch wenn ich ihn nicht so oft höre, ich verfolge den Weg von Alex eigentlich immer sehr genau. Und ich glaube, er hat einen sehr, sehr smarten Move gemacht mit dem Schritt in die Selbstständigkeit und mit seinem Konzept, wie er hier sein Geschäft aufgezogen hat, und ich freue mich für ihn, dass es sehr, sehr gut läuft, so was ich sehe, Und ich werde wieder bei ihm melden, damit wir einfach einen Kaffee gehen.
Da wird er sich auch freuen, obwohl das er sich für Fußball steht, nicht interessiert.
Das ist jetzt nicht seine Kernkompetenz.
Er kennt das gar nicht aus, aber es war eine sehr launige Folge, die das ich in richtig, den Shownotes verlinken werde, auch zu unserem Talk. Dieser Talk mit dem Alexander Butz und Wolfgang Mateka kann man bei uns sowieso wöchentlich hören. Gut, Fußball, Stichwort. Da verbindet man dich eigentlich auch, Rapid Wien. Viktoria Pilsen habe ich dich anmoderiert. Was ist dann passiert, wo du gesagt hast, okay, du bist jetzt dein eigener CEO, 22, die Geschichte dazu hast du erzählt, wie ist dann weitergegangen?
Ja, ich bin dann aus der Allianz ausgestiegen und habe dann einmal überlegt, wie es jetzt weitergehen könnte, welche Aktivitäten mich jetzt den Rest meines Berufslebens begleiten werden. Ich hatte, um vielleicht einen Sprung zu machen, bei Rapid auch immer einen Finanzchef gehabt, den Raphael Landtaler, der mein Finanzchef von 13 bis, glaube ich, 2019 bei Rapid war, mit dem ich immer freundschaftlich auch verbunden war und der, mit dem bin ich in Kontakt geblieben bin. Und irgendwann einmal hat es den Moment gegeben, wo er mir angerufen und hat gesagt, du, es gibt da ein paar Themen, die würde ich mit dir gern besprechen. Und da war eines dieser Themen, war Viktoria Pilsen. Er hat damals vom Eigentümer von Viktoria Pilsen das Mandat bekommen, neue Eigentümer oder neue Partner zu suchen. Und hat mir das am Tisch gelegt, sagt, du schau dir das einmal an, wie findest du die Story? Jetzt ohne Hintergedanken, dass man es kaufen sollte. Und ich habe mir es dann durchgeschaut und habe eigentlich dann befunden, sowas sollte man jetzt nicht an einen Dritten verkaufen, sondern das könnte man wirklich selber kaufen. Mit unserer Expertise, mit unserem Know-how, mit unserer klaren Sicht der Dinge auf den tschechischen Fußballsport, den die Kollegen in Tschechien damals noch nicht gehabt haben, haben wir gesagt, das sollten wir eigentlich kaufen. Und so haben wir gemeinsam ein Konsortium von verschiedenen österreichischen, in dem Fall muss man sagen, Männern gesucht und gefunden und mit Martin Dellenbach, ein Schweizer, an Bord. Und wir haben hier gemeinsam den Verein mehrheitlich übernommen und führen seit 2023 als Mehrheitseigentümer den FC Viktoria Pilsen.
Ganz großer Respekt und auch ein bisschen ein Zwinkern von mir als echter Sport-Fanboy. Du bist Aufsichtsratsvorsitzender und wir nehmen die Folge am 4. März auf und am 12. März wird die Folge gesendet. Und wenn, jetzt bist du gerade bei mir und am 12. März bist du in Italien aufgrund eines sportlichen Erfolgs.
Also Dienstreise.
Reden wir da kurz drüber. Warum bist du in Italien am 12. März, wenn also, die Folge gesendet wird?
Genau, also am 12. März werde ich mir die Folge dann in Rom anhören.
Ja, freut mich.
Weil wir haben, also Viktoria Pilsen, uns in der Europa League durch die Gruppenphase durchgekämpft und sind in der Playoff-Phase gegen Ferencváros weitergekommen und spielen jetzt unser Achtelfinalspiel gegen Lazio Rom. Das erste Spiel am 6. März in Pilsen und am 13. eben das Rückspiel im Stadio Olimpico in Rom gegen Lazio. Wir haben vorher gesagt, gegen Fiorentina mussten wir ausscheiden oder sind wir ausgeschieden. Also wir haben noch eine Rechnung mit Italien offen. Das
erinnert mich an Rapid irgendwie, ne?
Irgendwie, ja. Und ich hoffe, dass wir jetzt mit Lazio diese Rechnung begleichen können. Wir wollen natürlich die Wettquoten jetzt nicht sagen, dass wir der Favorit sind zu dem Ganzen. Aber
ja, ich glaub, die
es gibt zwei Spiele und da kann man immer nach, gewinnen.
Genau. Ja. Und das erste Spiel, das haben wir uns im Vorfeld angeschaut, ist jetzt am 6. März, die Folge nehmen wir am 4. auf, wissen wir auch noch nicht. Und das zweite ist am 13. März, also einen Tag, nachdem wir senden. Und du bist schon dort und ich drücke die Daumen und noch was würde ich gerne in den Shownotes verlinken. Viktoria Pilsen, da hatte ich auch eine Österreich-Erinnerung, aber sie war nur vage. Und du hast mir dann auf die Sprünge geholfen. Bitte erzähl's kurz.
Ja, das war eine der ersten Europa League-Saisonen, also mit diesem neuen Wettbewerb Europa League. Und da hat Rapid ja gegen Viktoria Pilsen in der Europa League-Gruppenphase gespielt. Und da gab es dieses ganz berühmte Tor vom Schobi, das stolperer Tor, wo er einfach sich selbst und den Tormann überrascht hat, indem er im Hinfallen den Ball dann am Tormann vorbeigeschlänzt hat. Und wir haben, glaube ich, auswärts sogar gewonnen gegen Viktoria.
Ich glaube, es gibt kein Tor, das ich mir öfters angeschaut habe, ob er das wollte oder nicht. Er ist auf jeden Fall genial gefallen und hat dann den anderen Bein irgendwie, also Traum. Ich
also alle, die schon können, sagen, es war bewusst
so. Es war ganz bewusst so. Schade eigentlich, dass die Karriere nicht den Weg genommen hat, sie nehmen hätte können von den Ansätzen
her. Also der Schobi hat halt wirklich von seinen Verletzungen her wirklich Pech gehabt.
Absolut.
Die Karriere wäre ohne diese Verletzungen sicherlich nicht in Österreich zu Ende gegangen, sondern irgendwo im Ausland gewesen.
Jetzt hilf uns noch kurz mit einer kleinen Figurenzeichnung. Viktoria Pilsen, Tschechien natürlich. Wie liegt es in der nationalen Liga jetzt momentan im März und wie kann man den Club in etwa einreihen, wenn man jetzt die bekannten österreichischen Namen hernimmt, so ungefähr?
Also Viktoria Pilsen, wir sind in der Liga, in der tschechischen Liga sind wir momentan auf dem zweiten Rang, sind im Cup ebenfalls noch im, ich glaube es ist jetzt Viertelfinale.
Mhm. Letzte acht, ja.
Also wir haben in Tschechien eine Situation, wo es eigentlich die zwei großen Vereine aus Prag gibt, Sparta, Slavia, die auch von den Budgets her jetzt weit vor uns liegen. Und dann würde ich sagen, gibt es uns, Viktoria Pilsen, die über die letzten Jahre sehr, sehr erfolgreich waren, auch immer wieder Meister geworden sind und auch im Europacup, wir sind immer weitergekommen. Also wir haben, glaube ich, 9 von 10 Jahren oder 11 Jahren immer europäisch in der Gruppenphase gespielt.
Und der Rang 2 schaut ja auch gut aus, ne?
Rang 2 ist ein guter Platz. Mhm. Wir sind auch jetzt in der Liga Nummer 9 in Europa. Also wir haben hier auch einen sehr, sehr guten Platz im Moment erreicht. Und wenn wir jetzt im Finale oder wenn wir in der Liga Top 3 sind, spielen wir fix in Europa. Nächstes Jahr, also es ist ähnlich wie es in Österreich in den letzten Jahren war, das läuft sehr gut. Wir haben eine sehr gute junge Mannschaft. Wir haben viele junge tschechische Talente in den Kader und auch in die erste Mannschaft hineinentwickelt und haben mittlerweile, glaube ich, den größten Anteil an tschechischen Nationalspielern von allen tschechischen Vereinen mittlerweile. Also wir haben, glaube ich, also eines ist sicher, bei der Euro hatten wir mehr Spieler von Viktoria Pilsen im Kader als Slavia oder Sparta. Ja. Das ist der Nationalmannschaft.
Und ein gutes Bier gibt es auch, ne?
Vor das Ort. Liegt genau, ich würde mal sagen, 300 Meter, 500 Meter Luftlinie vom Stadion. Also es ist ein magisches Dreieck, Hotel, Stadion und Brauerei.
Normalerweise hätte ich dich um ein Giveaway gebeten, wenn ich vorher daran gedacht hätte, als großer Biertrinker. Ja, genau.
Also ich habe immer wieder Pilsener Bier zu Hause, aber das geht verdammt schnell aus. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, warum und weshalb, aber es dürfte doch viele geben, die wissen, dass es das bei mir gibt.
Ja. Das ist ein Klassiker. Und allerletzter Punkt noch, welche Spielidee, welche Spielphilosophie verfolgt der Verein? Was erwartet mich als Zuschauer, so eine Pressing-Partie oder in welche Richtung geht's?
Wir sind eine Mannschaft, die übers Kollektiv kommt. Also super, wir sind eine Mannschaft, also das sind 11 Spieler, die miteinander am Platz kämpfen, die miteinander hier die Spielidee haben. Wir spielen ein sehr variables System, also wir spielen, ich würde mal sagen, nach vorne. Also in der Offensive mit einer Dreierkette, um hier dann den Überhang dann an Spielern vorne zu haben. Wenn es nach hinten geht, gehen zwei Mittelfeldspieler nach hinten, also wir sagen 3-4-2-1 oder wie man das dann sagen möchte. Wir haben auch immer das Glück, dass wir sehr gute Stürmer auch haben, die auch immer wieder treffen und dementsprechend auch eine sehr, sehr hohe Quote an Toren, also wir schießen auch immer wieder unsere Tore und bei uns wird es halt selten Fahrt, weil es halt eine durchaus auch offensiv spielende Mannschaft ist, also wir müssen uns nicht verstecken, wir wollen einfach auch das Spiel bestimmen.
Na dann Prost auf diese Mannschaft, ist mal wunderschön gezeichnet. Abschließend vielleicht noch 2-3 Namen von Spielern, die momentan dem Verein irgendwie eine Identität besonders widerspiegeln.
Also wir haben, wie gesagt, wir kommen übers Kollektiv, also den Einzelspieler rauszustellen.
Schwierige
also,
Frage jetzt.
Wir haben einen jungen Eigenbauspieler, also jung, der Pavel Schulz, unsere Nummer 31, ein wieder so ein klassischer Zehner, der als wir gekommen sind, als junger Spieler, als Einwechselspieler gekommen ist, sich sehr, sehr schnell in die Kampfmannschaft hineingespielt hat und dann auch Stammspieler im Nationalteam wurde, der jetzt auch wirklich sehr, sehr gut spielt. Wir haben vorne mit dem Prinz Adu einen Spieler, der als Mittelstürmer sehr, würde man sagen, unkonventionell spielt, sehr stark, sehr schwer zu bespielen, weil er technisch sehr stark ist und körperlich ebenfalls hohe Qualität hat. Mit Rafi Drosimi einen zweiten Stürmer, der halt eher sehr stark über die Geschwindigkeit kommt, der sehr stark mit der Kopfballstärke arbeiten kann. Also wir spielen sehr variabel, also du kannst jetzt den Verein oder uns die Starting Eleven nicht wirklich ausrechnen, weil wir mit verschiedenen Waffen Gott sei Dank gesegnet sind.
Und wie oft bist du bei den Heimspielen?
Ich würde einmal sagen, ich bin im Schnitt alle 2 bis 3 Wochen einmal ein paar Tage oben und ja, das ist also, man kann Gott sei Dank jetzt im Moment halt ist es wirklich schon sehr leicht, sehr viele Dinge auch online machen. Es ist ja doch 4,5, 5 Stunden Fahrzeit immer mit dem Auto rauf. Aber ich würde mal sagen, alle 3 Wochen mindestens, dass ich oben bin.
Und da am 6.3., wie gesagt, 2 Tage nach dem Aufnahmezeitpunkt, sich außer Kanal Plus niemand freut, dass Rapid exklusiv dort spielt, weiß ich, welches Spiel ich mir am 6.3. anschauen werde, euer Heimspiel gegen Lazio. Lieber Martin, ein Stichwort, mit dem ich dich jetzt konfrontiere, ist im Vorgespräch ebenfalls gefallen, Green Shield. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
Ja, auch Green Shield, das ist eine Geschichte, die wir jetzt nach meinem Abgang mit der Allianz dann entwickelt haben. Raphael Landthaler und ich haben bei Rapid damals immer das Problem gehabt, wenn du ein Fußballverein bist, der Mitglieder gehört, der jetzt keinen Eigentümer hat, dann musst du deine Revenue Base, wie es so schön heißt, absichern. Und für Fußballvereine gibt es im Prinzip 3 Ertragskomponenten. Das eine ist der nationale Wettbewerb, das zweite ist der internationale Bewerb und das dritte ist das Transfergeschäft. Transfergeschäft ist halt maßgeblich davon beeinflusst, ob du auch international spielst, denn nur dann, wenn du deine Spieler jetzt auf einem internationalen Level präsentierst, dann haben sie auch einen Wert, den die anderen erkennen, weil sie auch unter Stress funktionieren und so weiter und so fort. Und für Vereine, es starten jedes Jahr 200 Vereine die Reise nach Europa, überbleiben so 60, die dann in die Qualifikationsmühle oder durch die Qualifikationsmühle in die Gruppenphasen eintreten. Und für die hier eintreten, die gute Chancen haben, aber nicht zwingend durchkommen, denn es kann immer irgendwas passieren, stellt sich immer die Frage, was machen wir, wenn wir es nicht schaffen? Und das war immer eine Frage, auch die wir bei Rapid hatten. Und wir haben jetzt hier für Vereine, die in der Qualifikation in Europa unterwegs sind, ein Produkt entwickelt, das eine Absicherung im Misserfolgsfalle möglich macht.
Also das Shield machen wir, Namen,
das, ne? Das ist das Shield, ja, es beschützt eigentlich die Unternehmen gegen den Ausfall, wenn man nicht in Europa ist und man muss jetzt nicht dann seinen besten Spieler verkaufen oder man muss jetzt nicht irgendwelche harten Maßnahmen setzen, sondern man kann einfach in einem vernünftigen Umfeld planbar weiterarbeiten.
Und da das kommt wieder der Versicherungsmanager in dir durch und war sicherlich irgendwie Pate, oder? Da ein bisschen ein Hedge reinzuholen.
Das ist im Prinzip eine Absicherung, wo wir auch einen Teil des Risikos übernehmen und dafür dann im Erfolgsfall auch vom Verein einen Teil des Erfolges mitbekommen, weil das ist ja auch Teil des Geschäftsmodells.
Hochspannende Geschichte. Und dann habe ich noch was, da wurdest du auch anmoderiert als Trainingslagerveranstalter mit Home Game und das ist durchaus auch ein bisschen ein Familienbetrieb, weil ich habe mich da vorbereitet drauf, da finde ich ihn Julian Bruckner, ich dachte es mir, du hast das bestätigt, ist dein Sohn.
Ja, ist richtig, der Julian hat mit 2 Freunden in einem Unternehmen gearbeitet, die Fußballcamps für internationale Vereine in Österreich organisiert haben. Und die 3 haben sich voriges Jahr selbstständig gemacht und ich bin da jetzt als Partner oder auch als Unterstützer mit eingestiegen. Und wir sind seit Oktober vorigen Jahres mit Homegame in Österreich am Markt und wir wollen hier internationalen Vereinen das wunderschöne Land Österreich näher bringen und ihnen auch die Infrastruktur, die in Österreich wirklich großartig ist und das kann man mit Fug und Recht behaupten, wahrscheinlich Benchmark in Europa, wollen wir denen näher bringen und auch mit Fußballcamps dann auch im Sommer den Mannschaften Österreich zeigen.
Ich habe da auf der Homepage, die ich übrigens verlinken werde natürlich, alpines Klima bietet beste Voraussetzungen. Ist das auch so ein bisschen ein Höhentrainingslager für viele dann, um da ein bisschen aufzuladen, die Akkus?
Nein, es ist nicht ein Höhentrainingslager per se. Natürlich geht es ein bisschen Hand in Hand, aber gerade im Sommer und auch die Klimaerwärmung lässt grüßen. Es wird im Sommer überall immer heißer. Und wenn du im Sommer dich vorbereitest, wenn du im Sommer die Grundlagen für eine lange Saison schaffst, also nicht in vielen Ländern hast du ja auch keine Winterpause, sondern
du spielst mit Hitzeschock hast im
Training. 2 Wochen durch. Du kannst nicht trainieren bei großer Hitze. Das heißt, du brauchst auch ein Umfeld, ein klimatisches Umfeld, dass du wirklich Grundlagen, Ausdauer und so weiter trainieren kannst und da ist halt Österreich auch prädestiniert dafür.
Ist eh eine Legende eigentlich. Die Tageszeitungen im Sommer sind immer wieder gefüllt mit so Besuchen bei Trainingslagern von wirklich großen Mannschaften. Ist aber oft intim auch, dass man es nicht so laut sagt, weil sonst zu viele Leute kommen höchstwahrscheinlich, oder?
Ja, das ist dann immer der Spagat zwischen dem, was man gerne sagt und was die Teams haben wollen, weil die wollen einfach eine Ruhe haben. Also da kommen... Es ist ja ein unglaublich professionelles Geschäft mittlerweile geworden. Also alle, die wenn du einmal hinter den Kulissen von Fußball geschaut hast, dann verlierst du wahnsinnig schnell die Romantik, die da dahinter ist. Wenn man sich überlegt, eine Mannschaft aus den Top 5 Ligen, die kommen mit ca. 70 Menschen und die spielen nur F-Fußball. Also der Apparat rundherum, das ist so riesengroß geworden, es ist so professionell geworden, hat sich in den letzten Jahren nochmal erhöht, nochmal das Tempo verschärft. Also da ist wirklich Professionalität bis zum Anschlag. Und das dauert halt für die Mehrzeit der Spieler von 9 in der Früh bis 20 Uhr am Abend. Das beginnt mit Trainings, das beginnt dann Mittagspause, Essen, Training. Dann gibt es Taktik-Sessions, dann gibt es dann noch individuelles Teambuilding und so weiter. Also das ist schon vom Feinsten und da brauchst du auch die dementsprechende Infrastruktur, weil für so viele Leute die ganzen Sachen herrichten, bereithalten und auch den Leerlauf so gering wie möglich halten, das kann man in Österreich sehr gut.
Woher kommt denn, wenn die Frage nicht zu privat ist, woher kommt die Leidenschaft für den Fußball? Ist das irgendwie als Manager irgendwo mitgegangen? Ich meine, die Allianz war ziemlich in der Nähe vom Rapid-Stadion, aber das ist es nicht gewesen, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Warst du selber mal Kicker?
Ja, ich habe sehr, sehr gerne, ich würde nicht sagen talentfrei, aber mit überschaubarem Talent Fußball gespielt, habe relativ lange auch gespielt, bis mir halt dann einmal eine Verletzung halt so hingerafft hat, dass ich mir gedacht habe, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr. 2 Wochen nicht mehr ins Büro gehen können, sondern einfach irgendwie hinzuhinken, das macht es nicht mehr lustig. Ich war immer ein begeisterter Fußballspieler, wie gesagt, mit relativ wenig Talent, aber gerne gespielt und habe dann auch diese Funktionärslaufbahn eher durch Zufall dann eingeschlagen, war immer ein großer Fan von Rapid Wien, bis mich dann im Jahr 2013 eben der Michael Kramer gefragt hat, ob ich nicht ins Rapid-Präsidium kommen möchte. Und dem konnte ich mich natürlich nicht verschließen, weil man Rapid-Fan ist und die Frage kommt, dann sagt man nicht nein.
Dann sagt man sicher nicht nein. War eine spannende Phase natürlich, deine Jahre auch mit dem Stadionbau, mit der Strabag und so weiter und so fort. Ja, was ist das, was dir an dem Job, den du jetzt als CEO deines eigenen Lebens selbst gebastelt hast, über die Bausteine einmal gesprochen, so taugt jetzt?
Es ist hochspannend. Ja. Es ist sehr viel Unterschiedliches dabei. Also man hat viele unterschiedliche Themen am Tisch. Man kann sein Leben auch ein bisschen freier gestalten. Also das schätze ich schon sehr, dass man nicht jetzt 9-to-5 irgendwo im Büro sitzen muss, sondern man kann jetzt einmal weniger machen. Dafür macht man spät abends mehr und solche Sachen. Man ist sich sozusagen, man ist ein eigener Chef, ein Riesenvorteil. Natürlich auch mit der Verantwortung, dass man halt was tun muss und was auf die Reihe bringen soll. Aber das hat mich nicht gestört und ich finde es einfach sehr angenehm. Muss aber sagen, wahrscheinlich hättest du vor 10, 15 Jahren in der Form noch nicht gemacht, weil ich habe das jetzt auch schon erkannt, dass du mit deiner gewissen Lebenserfahrung auch gewisse Dinge richtiger machst, als ich es vor 10 oder 15 Jahren gemacht hätte.
Also mir taugt natürlich das Insurance-inspirierte Produkt Green Shield natürlich. Mir taugt auch deine Zusammenarbeit mit dem Sohn, mit der Next Generation. Das sind, glaube ich, wunderbare Aspekte. Dankeschön. Ich spiele schon meine Abspannmusik, also maximal inspirierende Folge, gerade für mich. Und man kennt meine Interessenslagen, glaube ich, mittlerweile eh schon. Danke, dass du bei mir zu Besuch warst. Und an euch da draußen, danke fürs Reinhören. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, und auch einen schönen Tag noch von meiner Seite. Und es hat mich gefreut, wieder mal über die Historie zu plaudern.
Wunderbar, hat riesen Spaß gemacht. Baba.